take me back, Mississippi, to a time long ago.
Oh, nimm mich mit, Mississippi, zurück in eine lang vergangene Zeit, heißt es in diesem Lied. Auf eine Zeitreise begibt sich, wer von St. Louis, den Mississippi hinauf, nach Hannibal reist. Heute ist Hannibal ein 17.000 Einwohnerort im mittleren Westen. Wer sich hier auf die Hauptstraße legt, kann länger liegen bleiben, ohne überfahren zu werden. Früher war Hannibal die zweitgrößte Stadt in Missouri. Und vor allem hier ist Samuel Clemens groß geworden, heute besser bekannt als
Mark Twain.
Mark Twain, einer der größten amerikanischen Schriftsteller, für viele auch der größte Schriftsteller der USA. 1839, kurz vor seinem 4. Geburtstag, zog Samuel Clemens alias Mark Twain mit seiner Familie nach Hannibal. Hier verbrachte er seine Kindheit. Hier sammelte er die Erinnerungen für seine Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Eine zentrale Rolle in seinen Erzählungen, der Mississippi. Der längste Fluss Nordamerikas. Mehr als 3.700 Kilometer liegt der Mississippi zurück, von seinem Ursprung in Minnesota bis in den Golf von Mexiko. An einem klitzekleinen Abschnitt dieses mächtigen Stroms liegt Hannibal. Hier am Kai von Hannibal legt gerade ein Ausflugsboot ab, während der Saison immer zur Mittagszeit. Zwei schlanke Schornsteine, drei Etagen, das weiße Schiff sieht aus wie ein alter Schaufelraddampfer, soll die Besucher zurückversetzen in Mark Twains Kindheit. Genau wie der berühmteste Sohn des Ortes heißt auch der Ausflugdampfer, Mark Twain. Gemütlich tuckert die Mark Twain den großen Fluss hinauf.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard the riverboat Mark Twain.
Kapitän Stephen Terry steht auf der Brücke und begrüßt die Gäste. Sein Boot stammt aus dem Jahr 1964. Das Schaufelrad ist eine Attrappe, aber das Tuten echt. Der Kapitän der Mark Twain erinnert an den Glanz vergangener Zeiten, an die goldene Ära der Dampfschifffahrt in Hannibal.
Damals, 1840, 1850, haben bei uns täglich bis zu 10 Dampfschiffe angelegt. Für die Leute im Ort war das eine große Sache, vor allem für die Jüngeren, von denen viele träumten, Dampferlotse zu werden.
Für sie die Eintrittskarte in die weite Welt, den Mississippi runter bis nach New Orleans und dann weg. Samuel Clemens, also Mark Twain, träumte nicht nur davon, er wurde tatsächlich Lotse. Einer seiner zahlreichen Jobs, bevor er mit seinen Geschichten weltberühmt wurde. Aus der Schifffahrt stammt auch Twains Künstlername, erklärt Kapitän Terry.
Er wählte den Namen Mark Twain, das bedeutet sicheres Wasser.
Mit Mark Twain hat man damals die Wassertiefe gemessen. Etwa 4 Meter sind ein Mark Twain. Der junge Harry Belafonte hat der Maßeinheit 1954 ein Lied gewidmet. Mit genug Wasser unterm Kiel fährt der Ausflugdampfer Mark Twain den Mississippi hinauf. Auf der Höhe von Hannibal ist der Fluss knapp 2,5 Kilometer breit, aber er wirkt schmaler, wegen der Insel in der Mitte. Kapitän Terry nennt sie in aller Bescheidenheit die berühmteste Flussinsel der Welt. Weil es die Insel ist, über die Mark Twain geschrieben hat, erklärt der Kapitän und hängt noch einen Schnellkurs über Twains Romanfiguren an.
Als er die Abenteuer von Tom Sawyer schrieb, hat er einige Namen geändert. Hannibal wurde zu St. Petersburg, sein bester Freund Tom Blankenship zu Huck Finn, Laura Hawkins zu Becky Thatcher und die Insel zu unserer Rechten wurde Jackson's Island.
Dicht an dicht stehen die Bäume auf der langgezogenen Insel. Üppiges, undurchdringliches Grün. Langsam zieht der Ausflugdampfer an dieser friedlichen Landschaft vorbei. Etwa 50 Gäste sind an diesem Mittag an Bord. Sie genießen die Aussicht, hängen ihren Gedanken nach. Alan Larson aus dem fernen Colorado fühlt sich an seine Kindheit erinnert.
Ich habe die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck Finn in der Schule gelesen, später als Junge die Filme gesehen. Genau an diesen Orten zu sein, das ist schon schön.
Sein Schwiegervater stammt aus Hannibal, deswegen ist Ellen hier. Seine Frau Lee möchte sehen, wo ihr Vater früher als kleiner Junge gespielt hat.
Ich stelle mir vor, wie mein Vater und sein Zwillingsbruder ähnlich abenteuerlustig waren, wie die beiden Jungs, die hier in Hannibal groß geworden sind.
Die beiden Jungs, das sind natürlich Tom Sawyer und Huck Finn. Der Ausflugdampfer nähert sich dem kleinen Hafen von Hannibal. Kapitän Terry steht am Ausgang. Er trägt seine Kapitänsuniform samt Mütze. Seit 33 Jahren ist Stephen Terry auf diesem Boot. Anfangs als Praktikant. Inzwischen gehört ihm das Schiff. Das Geschäft ernährt die ganze Familie. Mit Hannibal und Mark Twain kennt sich der Kapitän aus. Aber wenn ein Passagier doch einmal eine Frage hat, auf die er keine Antwort weiß, dann schickt er ihn zu Cindy.
Oh, Cindy's awesome.
Der Kapitän findet Cindy großartig. Cindy heißt mit vollem Namen Cindy Lovell. Sie ist die Direktorin des Mark Twain Museums in Hannibal.
Her love of Mark Twain, you can't help but.
Ihre Liebe zu Mark Twain ist einfach ansteckend. Du kannst dir nicht widerstehen. Das ist Cindy.
That's Cindy.
Zu diesem Orgelkonzert aus dem 19. Jahrhundert verlassen die Passagiere den Ausflugdampfer. Über den Steg balancieren sie vorsichtig an Land, den Mississippi im Rücken, einmal über die Bahngleise, keine 100 Meter die Straße hoch, schon sind sie in Historic Downtown Hannibal. Wobei das nun wirklich übertrieben ist. Die historische Innenstadt, das ist nicht mehr als die Hauptstraße. Hier ist auch das Reich von Cindy Lovell, der von Kapitän Terry so gepriesenen Direktorin des Mark Twain Museums. Cindy steht vor ihrem Museum und begrüßt den Gast mit einem strahlenden Lächeln.
So, we are standing, for me at least, we are standing at Mecca.
Das ist ihr Mecca, erklärt die Museumschefin und breitet die Arme aus. Cindys Mecca, das ist alles, was mit Mark Twain zu tun hat. In Hannibal ist davon viel zu finden. Außer dem Museum zum Beispiel sein Elternhaus. Hier ließ er auch seine berühmteste Figur Tom Sawyer groß werden. Cindy zeigt auf ein schmales Fenster im ersten Stock.
Tom Sawyer, also known as Mark Twain, Sam Clemens.
Tom Sawyer, auch bekannt als Mark Twain oder Sam Clemens, hat morgens gleich nach dem Aufwachen als erstes den Fluss gesehen.
Das Elternhaus von Mark Twain ist bescheiden. Sein Vater hatte Zeit seines Lebens Geldprobleme. Er starb, als der Sohn gerade mal 11 Jahre alt war.
Das ist das Haus, in dem er von seinem 4. bis zum 17. Lebensjahr gewohnt hat. Aus dem Schlafzimmerfenster da oben ist er rausgeklettert, wenn sein Freund Tom Blankenship unten gerufen hat. Er lebte auf der anderen Seite des Zauns.
Der Zaun, das ist der weiße Lattenzaun aus Tom Sawyers Abenteuern. In der Erzählung von Mark Twain sollte Tom den Zaun streichen. Aber mit einem Trick brachte er die Nachbarskinder dazu, die Arbeit für ihn zu machen und ihn dafür auch noch zu bezahlen. Cindy erzählt die Geschichte mit Begeisterung, streicht sich dabei die schulterlangen braunen Haare aus dem Gesicht. Die Direktorin ist von einer einnehmenden Freundlichkeit. Für jeden hat sie ein nettes Wort, einen Gruß. Wie für den Handwerker Tom, der gerade auf dem Museumsgelände etwas repariert.
Hey Tom!
Dass in Hannibal so viele Häuser überhaupt noch im Original erhalten sind, ist in den USA alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Ich habe so ein Glück gehabt, dass jemand mit Weitsicht im Jahr 1911 das Twain-Haus gekauft und es der Stadt vermacht hat. 1912 öffnete das Museum. Das war unglaublich vorausschauend, sonst wäre es abgerissen worden.
8 Häuser gehören inzwischen zum Besitz des Mark Twain Museums. Dass Cindy Lovell jemals das werden würde, was sie heute ist, darüber staunt die 54-Jährige immer noch.
1996 war ich zum ersten Mal hier. Das war für mich wie meine erste heilige Pilgerfahrt nach Mekka. Und jetzt bin ich die Direktorin des Mark Twain Museums.
Die Abenteuer von Huckleberry Finn, das Buch hat es ihr besonders angetan. Huckleberry, der verwahrloste Junge mit dem guten Herzen. Sein Vater, ein brutaler Trunkenbold ohne Geld. Cindy hat sich mit Huck identifiziert.
Well, I might have identified with that a little bit. I mean, we grew up kind of poor, but
wir waren arm. Okay, das waren alle Kinder bei uns in der Gegend, aber das war sicherlich ein Punkt. Und dann, dass sein Vater getrunken hat. Mein Vater hat viel getrunken. Gott hab ihn selig, er war ein guter Mann und Vater, aber das Trinken war schon ein Problem. Deshalb konnte ich Huckleberry gut verstehen.
Ihre Liebe zu Huckleberry Finn und seinem Schöpfer Mark Twain dauert bis heute an. Seit ihrer Schulzeit sammelt Cindy jeden Schnipsel und jedes Andenken an ihr Schriftsteller-Idol.
Ich habe früh geheiratet, gleich Kinder bekommen und überall stand irgendwas von Mark Twain herum. Ich bin überzeugt, dass meine Kinder groß wurden und dachten, Mark Twain ist ein entfernter Verwandter.
Von wegen entfernter Verwandter. Neben ihren inzwischen erwachsenen Kindern bedeutet Mark Twain alles für Cindy Lovell. Sein Andenken wird im Mississippi-Städtchen gepflegt. Kein Wunder, es ist die Einkommensquelle für viele in diesem 17.000-Seelendorf. Restaurants, Souvenirläden, Hotels, alle heißen sie nach Mark Twain oder seinen literarischen Figuren. Fast jedes Geschäft an der Hauptstraße wirbt mit dem Schriftsteller. Überall sind Bilder von ihm mit seinen klassischen Merkmalen. Dem buschigen Schnäuzer, der weißen Mähne und dem hellen Anzug. Vor einem Buchladen sitzen zwei Männer auf einer Bank, Niederländer. Sie warten auf ihre Frauen. Sie seien auf der Durchreise, erklärt der Mann, der sich als Marian vorstellt.
Weil es auf unsere Route lag nach dem Süden hin, wir fahren nach New Orleans hin. Und weil es natürlich, wir kennen das von früher aus, Mark Twain, und wollten das mal anschauen.
Marian gefällt, was sie hier sehen.
Ja, sehr gemütlich, ne? Ja, sehr authentisch.
Inzwischen hat sich auch Marians Frau Reed dazu gesellt. Sie war in einem der Läden, hat dort das gemacht, was sich die Menschen in Hannibal von ihren Besuchern wünschen. Geshoppt.
Die finden das toll, weil die sehen hier nicht so viele Ausländer. Meistens, wenn die Leute hier kommen, dann kommen die aus Amerika selbst. Und so viel aus Holland oder aus Deutschland oder aus Europa überhaupt kommen hier nicht viele Leute.
Reed mag diesen kleinen Ort, der sich in seiner stolzen Eigenwerbung America's Hometown nennt, also Amerikas Heimatstadt.
Ich glaube, wenn man hier hinfährt, dann sieht man mehr von, wie es in Amerika wirklich zugeht. Wenn man zu den großen Städten geht, das ist, was man im Fernsehen auch sieht. Aber hier sieht man, wie die Leute wirklich leben.
Nicht üppig. Hannibal ist keine reiche Stadt. Auf der Hauptstraße sind inzwischen die meisten Häuser renoviert. In den Seitenstraßen sieht es noch anders aus, erzählt Reed.
Manche Häuser sind ganz toll. Das sind ja meistens ja so Prefabrikhäuser. Aber manche Häuser haben schon seit Ewigkeit keine Farbe gesehen. Die müssen wirklich angestrichen werden. Und dann sieht man, dass die Leute auch kein Geld dafür haben. Und das ist, aber das gehört auch zu Amerika.
»300.000 Menschen haben im vergangenen Jahr einen Abstecher nach Hannibal gemacht. Familien, Ehepaare, Freunde, eben Individualtouristen wie die Niederländer. Ein Ziel steht dabei immer ganz oben auf der Liste. Die Mark-Twain-Höhle, 1,5 Kilometer von Hannibal entfernt. Bei Mark Twain haben sich in dieser Höhle Tom Sawyer und seine kleine Freundin Becky verlaufen. Ihre Schritte könnten sich so angehört haben.«
I couldn't imagine being lost in here.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, mich hier zu verirren.
Das ist Toby. Sie schüttelt sich vor Grusel. Die 16-jährige Schülerin gibt Führungen durch die Höhle, ein Nebenjob. In Hannibal hat man an vielen Orten das Gefühl, gleich in Mark Twain hineinzulaufen. Aber in dieser Tropfsteinhöhle ganz besonders. Die Plätze, von denen er in seinen Büchern Jahrzehnte später geschrieben hat, die sind hier alle im Original zu sehen.
This would be the love seat.
Das ist das Sofa, auf dem Tom und Becky gesessen haben.
Toby zeigt auf einen abgeschliffenen Felsen. Das ganze Jahr über ist es in der Höhle 11 Grad kühl und klamm. An einigen Stellen tropft Wasser von der Decke. So war es auch schon, als Mark Twain die langen Gänge entlang lief. Lediglich mit einer Kerze in der Hand. Heute gibt es Strom. Baustellenlampen sorgen für gelbliches Licht.
All right.
An einer Stelle schaltet Toby das Licht allerdings aus.
And this is how Tom and Becky were stuck.
So war es, als Tom und Becky hier feststecken.
You can see absolutely nothing.
Du kannst absolut nichts sehen, noch nicht mal deine eigenen Hände.
Toby schaltet das Licht wieder ein. Und da fallen sie besonders auf, die vielen Unterschriften an den Wänden. Bis in die Mitte der 1960er Jahre durften die Besucher sich hier verewigen. Die älteste Unterschrift stammt aus dem Jahr 1820. So lange treiben sich Menschen schon in dieser Höhle herum. Auch Mark Twain bzw. Samuel Clemens hat hier bestimmt irgendwo auf einem Felsen unterschrieben. Aber seine Unterschrift hat bisher noch niemand entdeckt. Wenn Toby Besucher durch die Höhle führt, gehen ihr häufig die Figuren aus Mark Twains Geschichten durch den Kopf. Tom, Becky und die anderen.
Es ist schon cool, auf ihren Spuren zu wandeln.
Die 16-Jährige ist in Hannibal geboren. Sie genießt es, hier groß zu werden.
Es gibt mir ein besonderes Gefühl. Wenn mich Leute fragen, wo ich herkomme und ich sage Hannibal, dann ist das für sie eine große Sache. Sie denken nicht, ach, dieser kleine Ort, sondern dass ich eine Mark Twain-Expertin bin. Sie sagen, meine Güte, du wohnst dort, wo Mark Twain gelebt hat.
Cindy Lovell warnt Toby vor dem rutschigen Boden. Die Direktorin des Mark Twain Museums ist beim Ausflug in die Höhle mit von der Partie. Vor ein paar Jahren hat sie in dem weit verzweigten System tatsächlich einen bis dahin unentdeckten Raum gefunden. Beim erneuten Lesen von Huckleberry Finn war Cindy damals darauf gekommen. Die Wegbeschreibung stimmte tatsächlich. Noch heute ist Cindy hörbar stolz auf ihren Fund.
Hier sind wir in der inneren Kammer, wo Tom Sawyer, Huckleberry Finn und die anderen Jungs Pläne für ihre Bande geschmiedet haben.
Erstaunlich, dass Cindy Lovell diesen Weg gefunden hat. Ebenfalls erstaunlich, dass Mark Twain sämtliche Abzweigungen noch so präzise im Kopf hatte. Zwischen seinem letzten Besuch in der Höhle als Junge und dem Schreiben von Huckleberry Finns Abenteuern lagen immerhin 30 lange Jahre. See the water
on the walls. Siehst du das Wasser an den Wänden? Das ist der Raum, den er bis ins letzte Detail beschrieben hat. Die Jahre vergingen und trotzdem konnte Mark Twain das noch so genau beschreiben.
Auf dem Weg zurück von der Tropfsteinhöhle in die Stadt macht Cindy Lovell noch einen Schlenker, eine gewundene Straße rauf zu ihrem liebsten Aussichtspunkt, Lover's Leap.
Von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf Hannibal, wie sonst nirgends. Einfach wunderschön.
Immer weiter geht es die Straße hoch bis zu einem Parkplatz.
And there it is. Wow.
Almighty River. Mississippi, turbulent waters, lull me to sleep.
You really get a sense of its power up here.
Von hier oben bekommst du wirklich einen Eindruck von seiner Kraft. Fluss, so weit du sehen kannst, so breit und gewaltig.
In Mark Twains Jugend war der Mississippi aber nicht nur ein breiter Strom, durch den sich Schaufelraddampfer pflügten. Der Mississippi, das war auch die Staatsgrenze zwischen Missouri, wozu Hannibal gehört, und Illinois am gegenüberliegenden Ufer. In Missouri und damit auch in Hannibal war die Sklaverei üblich und erlaubt, in Illinois hingegen nicht. Cindy zeigt hinüber auf die andere Seite des Mississippi.
Right over there, free state, no slaves, completely illegal.
Da drüben ein freier Staat, keine Sklaven, komplett illegal.
Theoretisch hätten die Sklaven von Hannibal rüberschwimmen können in die Freiheit nach Illinois. Aber in der Praxis war das schwierig. Häufig konnten sie nicht schwimmen, die Strömung war zu stark oder weiße Sklavenhalter bewachten das Ufer.
Für Sklaven muss es unglaublich gewesen sein, hier zu stehen, auf der anderen Seite des Flusses die Freiheit zu wissen, aber dort nicht hinzukommen. Für mich ist das nicht zu fassen.
Auf die andere Seite wechseln, heißt es in diesem Lied. In den Abenteuern von Huckleberry Finn versucht der Sklave Jim, auf die andere Seite des Mississippi zu gelangen. Huckleberry, der ebenfalls ausgerissen ist, entdeckt den Sklaven auf einer Insel mitten im Fluss, auf Jackson's Island. Statt Jim zu verraten und an seine Besitzer zurückzugeben, werden die beiden Freunde. Huck rettet Jim vor seinen Verfolgern, verzichtet dafür sogar auf eine üppige Belohnung.
Bei der Sklaverei drehte es sich um Geld. Es gab keine Rücksicht auf menschliches Leben. Wenn du Huckleberry Finn liest, ging es Twain darum, sich davon loszusagen.
Mark Twain ist mit Sklaven groß geworden. Seine Familie hielt Sklaven, bis sie sich das nicht mehr leisten konnte. Weil Twain in Huckleberry Finn Sklaven und Schwarze stets Neger oder Nigger nennt, haben ihm in der Vergangenheit einige Rassismus vorgeworfen. Stimmt nicht, widerspricht Cindy Lovell. Mark Twain habe diese rohe Sprache benutzt, um klarzumachen, wie unmenschlich und erbarmungslos die Sklaverei war.
Wir spüren unsere Scham und wissen, ja, wir haben unser Land auf dem Rücken von Sklaven aufgebaut.
Seitdem Cindy vor 2 Jahren Direktorin des Mark Twain Museums geworden ist, stellt sie dort die Geschichte von Huckleberry Finn und die des Sklaven Jim stärker ins Zentrum der Ausstellung. Sie soll mehr sein als die blank polierte Erinnerung an einen Mann mit buschigem Schnäuzer namens Mark Twain, der unterhaltsame Lausbubengeschichten aufgeschrieben hat.
Es ist wirklich ein solcher Bestandteil der amerikanischen Seele, den Bürgerkrieg und die Sklaverei zu verstehen. Und Hannibal ist ein guter Ort dafür. Eine kleine Stadt, die freiwillig mitgemacht hat, obwohl sie von freien Staaten umgeben war. Also ein geeigneter Ort für die wesentlichen Fragen.
Unten in Hannibal sitzt Annie Dixon am Mississippi und schaut aufs Wasser. Es ist ihr liebster Platz im Städtchen. Annie fällt hier auf. Sie ist schwarz. Gerade mal 7% der Einwohner von Hannibal sind das. Annie ist heute Mitte 60. Als sie vor 40 Jahren aus dem Süden der USA hierher in den mittleren Westen zog, begegneten die Nachbarn ihr mit blanker Ablehnung. Denn Annie und ihr Mann wagten es, ein Haus in einer weißen Gegend zu kaufen.
Sie haben mich einfach ignoriert, wollten nichts mit meiner Familie zu tun haben. Es war wirklich interessant. Sie haben über 30 Jahre nicht mit mir gesprochen, weil ich die Nachbarschaft ruiniere, weil ich schwarz bin. Das ist meine Geschichte.
In den vergangenen 10 Jahren ist das Leben für Annie angenehmer geworden. Neue Leute sind in ihre Straße gezogen, sie grüßen sich, sprechen miteinander, wie man das eben so macht unter Nachbarn. Annie ist in Rente und inzwischen die Vorsitzende der schwarzen Bürgerrechtsorganisation NAACP. Auf Veranstaltungen in Hannibal trifft sie regelmäßig auf Cindy Lovell, die Museumschefin.
I love Cindy. Cindy has done more.
Ich liebe Cindy. In der kurzen Zeit, in der Cindy hier ist, hat sie mehr für die Stadt getan, als die anderen Menschen hier in Hannibal in ihrem ganzen Leben.
Cindy sagte Dinge, die Annie in ihren 40 Jahren in Hannibal nie zuvor von sonst irgendjemand gehört hatte.
Sie war diejenige, die das erste Mal davon sprach, dass Mark Twain Sklaven hatte. Als ich hierher zog, wurden Sklaven und Mark Twain nie in einem Atemzug erwähnt. Nicht im Museum, nirgends.
Mark Twain konnte Annie Dixon früher den Buckel runterrutschen, ein weißer Schriftsteller, der Sklaven als Nigger bezeichnete.
Aber wenn du Cindy von Mark Twain erzählen hörst, dann willst du seine Bücher lesen. Und das maßgeblich wegen ihr.
Der Schriftsteller hat neben seinen Werken auch viele Weisheiten und Gemeinheiten hinterlassen. Zur Wahrheit soll Samuel Clemens, alias Mark Twain aus Hannibal, Missouri, gesagt haben: Die Wahrheit ist unser wertvollstes Gut. Lasst uns sparsam mit ihr umgehen.